Ich möchte bei dem Punkt anknüpfen, den der Herr Europa-Landesrat zu Beginn erwähnt hat und der sich eigentlich durch alle Wortmeldungen durchgezogen hat, bei den tragischen Ereignissen in der vergangenen Woche in Paris. So tragisch das ist und diese Tragödie ist unbeschreiblich, sind in solchen Konflikten, in solchen Situationen nicht auch immer wieder Chancen da, dass Europa in dieser Phase nicht nur als Wirtschaftsunion gesehen wird, nicht nur als Bürokratie, sondern auch als Hort der Toleranz der Menschlichkeit und dass das auch die Lehre aus diesem Attentat sein kann für Europa, Herr Bundeskanzler, außer Dienst.
Ich glaube, dass man dieses außerordentlich komplexe und dramatische Thema in erster Linie in den Mitgliedstaaten angehen sollte. Ich glaube nicht, dass man durchdringt, indem man jetzt von einer übergeordneten Position aus für Toleranz und Ähnliches wirbt. Das werden die Bürger so lange nicht glauben, als sie nicht bei ihren nationalen und regionalen Führungskräften so viel an Überzeugung gewinnen, dass dann als ein Ausfluss dieser Überzeugung die übergeordnete Gesamthaltung eintritt. Was meine ich? Gerade die Frage also des Aufeinanderprallens verschiedener Religionsgemeinschaften oder des Aufeinanderprallens verschiedener Gruppierungen innerhalb einer Religionsgemeinschaft, das ist ja ein so deshalb so unglaublich gefährliches Gebiet, weil politische Gruppierungen an den Rändern, also links und rechts, aber in dem Fall mehr rechts, ja ununterbrochen daraus Kapital schlagen wollen, in der Bevölkerung auf sich aufmerksam zu machen, wie Ausländer raus und Islam daheim und alle diese Dinge. Und es gelingt in der europäischen Integration meistens erst dann etwas wirklich Entscheidendes, wenn es den politischen Führungskräften in den Mitgliedsländern gelingt, die Bevölkerung mitzunehmen für einen in dem Fall humanitären, toleranten und so weiter Approach und das wieder mitzunehmen auf die höhere Ebene der europäischen Niveaus. Wenn das nicht gelingt, dann befürchte ich, glaubt es die Leute nicht. Und ich habe ja genug Regierungsmitglieder, in dem Fall anderer Länder im Ohr, wenn es da etwas wirklich Heikles und Dramatisches gibt, dann ist eine Antwort, und zwar eine der fürchterlichsten Antworten, sehr schnell parat. Nämlich ich, Regierungschef meiner Regierung, lass mir von den Brüsselern nichts dreinreden. Da hat er einmal 50% aller Stammtische für sich, wird die sagen, endlich hat einer am Tisch. Was kann der Tisch dafür in dem Fall? Und ich glaube, man muss das von unten aufbauen.
Herr Fischler, Sie haben den Stammtisch aus Brüsseler Sicht auch sehr oft miterleben müssen. Sehen Sie das ähnlich wie der Herr Dr. Franitzky?
Nein, ich sehe das nicht nur ähnlich, sondern ich sehe das genauso. Ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt weitergehen. Nämlich, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass diese komplexe Frage des Islamismus und alles, was da damit zusammenhängt, eine von der Politik lösbare oder von der Politik allein lösbare Frage ist. Das ist eine Frage, die zutiefst die gesamte Gesellschaft betrifft und erfasst. Und da sind eben auch andere gesellschaftliche Kräfte gefragt, die hier mit an Bord sein müssen, damit es zu einer entsprechenden Intensität auch der Diskussion und Auseinandersetzung kommt. Das betrifft die Kirchen, das betrifft die Wissenschaft, das betrifft auch Interessensverbände, das betrifft viele NGOs, die sich zum Beispiel für humanitäre Fragen engagieren oder für Grundsatzrechte, Grundrechte interessieren und so weiter. Ja. Ich glaube, dass es da einen sehr breiten Schulterschluss in der Gesellschaft braucht, wenn man tatsächlich hier weiterkommen möchte.
Sie haben jetzt eine intensive Diskussion angesprochen, die wird es jetzt auch mit Sicherheit geben. Ich bitte jetzt die junge Runde der Sozialpartner herauf und bitte Sie um einen kräftigen Applaus. Bitte nehmen Sie Platz, wo Sie möchten. Es gibt keine Sitzordnung. Ich stelle es jetzt nicht in der Reihenfolge des Erscheinens vor. Ich beginne mit dem steirischen Hofzeremoniell und stelle die Dame natürlich zuerst vor. Das ist die Bettina Hofer, Landesleiterin der Landjugend Steiermark. Sie vertritt den Agrarsektor und die ländliche Bevölkerung hier in dieser Runde. Herzlich willkommen. Klaus Preuß sitzt da zu meiner Linken. Kein Wunder, er kommt vom ÖGB. Alfred Freiberger, neben der Frau Hofer, vertritt die junge Industrie. Und Burkhard Neuper kommt von der jungen Wirtschaft Steiermark hier in diese Diskussionsrunde. Auch Sie herzlich willkommen. Ich möchte die erste Frage hier an alle jungen Diskussionsteilnehmer stellen. Auch den Herrn Trabi von der Arbeiterkammer, ganz peinlich, der sitzt auch dazwischen drinnen, den habe ich zwischen den beiden Hauptreferenten fast übersehen, von der Arbeiterkammer, der Herr Trabi. Sie sehen, das sind alles junge Menschen, die waren damals, vor 20 Jahren, bestenfalls im Volksschulalter. Jetzt stelle ich die Frage an Sie alle, wie haben Sie das denn damals mitbekommen? War das überhaupt ein Thema in der Familie oder ist das erst so im Nachhinein bewusst geworden? Da ist was Historisches passiert. Wer möchte beginnen? Die Dame hat schon vor sich aus.
1995, habe ich mich zurückerinnert, bin ich in die zweite Klasse Volksschule gegangen. Ich kenne quasi Österreich nur in der Europäischen Union. Also diese Europäische Union, dieses europäische Gefühl begleitet mich seit meiner Kindheit. Ich kenne es nicht anders, ich kenne es aus Erzählungen anders. Aber für mich ist die Europäische Union, wie es heute schon angesprochen worden ist, eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit, die wir alle schätzen müssen. Und ich kann mich an meine erste Begegnung mit der Europäischen Union erinnern. Meine Eltern sind Landwirte und eines Sonntags nachmittags waren dann die Papierberge, die angesprochenen, am Tisch zu Hause und über die Europäische Union ist in diesem Moment nicht so positiv gesprochen worden. Aber es hat sich auch verändert.
Der Erstkontakt war dann ein bisschen so die Bürokratie.
Ja. Ein Papier-Erstkontakt,
genau. Aber hat sich das jetzt in den letzten 15 Jahren dann gebessert für Sie?
Für mich persönlich... Für mich persönlich hat sich das sehr verbessert, wenn ich an die Reisefreiheit denke. Erst letztens habe ich mich daran erinnert, wie schrecklich es war damals, als man Nokia-Handys hatte und Sony Ericsson-Handys hatte und irgendwelche anderen Handys hatte mit anderen Ladekabeln und wie sehr man sich geärgert hat, dass genau das passende Ladekabel nicht dabei war. Aber gerade die Reisefreiheit ist, glaube ich, für uns junge Menschen schon etwas, was man sehr hervorstreichen darf.
Vielen Dank. Herr Freiberger von der jungen Industrie. Weiß nicht, Sie kommen wahrscheinlich aus einer Unternehmerfamilie, ist das richtig?
Nein, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie.
Sie sind selbstständig geworden.
Ja. Nein, ich bin eine Führungskraft in einem Industrieunternehmen. Ich war damals schon 15 Jahre alt, habe damals auch eine gewisse Nähe zur Landwirtschaft gehabt, weil ich in einer höheren landwirtschaftlichen Schule war, und in Wieselburg. Und dort hat es schon gewisse Skepsis gegeben, damals vor dem EU-Beitritt. Was vielleicht anders ist, als es heute ist in der Politik, ist, oder was damals anders war, ist, dass die Bundespolitik wirklich geschlossen hinter dieser Idee gestanden ist und dass die Politik das verstanden hat, das auch den skeptischen Leuten zu erklären. Und ich war dann im Endeffekt auch absolut überzeugt von dem Beitritt zur EU, bin mit großen Erwartungen hineingegangen und diese Erwartungen, würde ich sagen, sind im Großen und Ganzen auch gut erfüllt worden.
Wo hapert es aus Ihrer Sicht?
Es hapert sicher in gewisser Weise, und da sehe ich es jetzt von der Industrieseite, mehr oder weniger, im Zusammenspiel der europäischen Staaten, wo vielfach einfach die europäischen Staaten sich nach wie vor ein wenig ausspielen lassen von den globalen Großmächten.
Herr Trabi, aus Sicht der Arbeiterkammer und auch aus ganz Ihrer persönlichen Sicht, wie haben Sie das damals miterlebt? Kommen Sie aus einer Arbeiterfamilie, heutzutage kann man das nicht mehr genauso.
Ja, mein Vater war bei damals noch Wagner Bierau, meine Mutter war Kindergartenbetreuerin. Die ersten Gedanken nach dem Kontakt, den ich gehabt habe, war eigentlich das Jahr 1994 im Sommer Richtung Caorle nach Italien. Mein Vater hat darauf bestanden, um 1 Uhr in der Früh aufzustehen, damit man ja rechtzeitig nach Italien kommt und dass man ja nicht allzu lange in der Sonne steht, weil es ewig lange Staus waren eigentlich, durch diese Reisefreiheit, die man dann danach gehabt haben. Das ist mir eigentlich aufgefallen. Und wie die Kollegin auch gesagt hat, ich habe nichts mehr anderes erlebt, bin auch nichts anderes gewohnt und es ist eine Selbstverständlichkeit geworden, die man, glaube ich, den Leuten aber auch noch einmal immer wieder klar machen muss, dass es nicht so selbstverständlich ist.
Vielen Dank. Herr Neuper, wie war das bei Ihnen?
Ja, danke. Das ist nicht meine normale Stimme. Ich kämpfe ein bisschen.
Da haben wir was da, wenn Sie möchten. Da.
Danke, geht schon.
Da gibt es Materialien.
Rotwein hilft, danke. Ja,
habe ich schon gehört, das war der Tipp, ja, genau, von der Frau Hofer, bitte, viel okay. Später. Rote Zuckerl helfen auch noch.
Also ich war 12 Jahre alt, wie wir sozusagen beigetreten sind. Für mich war das damals überhaupt kein Thema. Ich muss zugeben, es war Politik kein Thema zu dem Zeitpunkt für mich, weil meine Familie eigentlich nicht eine sehr politische Familie war. Und was mir war sehr beeindruckt hat, dann war einfach, und ich glaube, das ist ja das, was unsere Kultur, sage ich ganz bewusst Kultur, unsere jugendliche Kultur mitbestimmt, dass für uns bestimmte Grenzen aufgrund von digitalen Medien und Ähnlichem gar nicht mehr existieren. Und wenn wir uns heute vorstellen, wir fahren auf Urlaub und stehen stundenlang im Stau, ist das eher ungewöhnlich und für unsere Zeit eher was Bremsendes, was wir ja nicht gewohnt sind. Ich glaube, die Schwierigkeit, die da besteht, ist, wie es angesprochen worden ist in den Keynotes, die Selbstverständlichkeit. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, in welcher Welt wir jetzt leben dürfen. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich auch, dass ich Kandidat fürs Parlament war jetzt eben bei der letzten Wahl. Wenn wir uns anschauen, in welcher Sicherheitslage wir momentan unterwegs sind, ist das eigentlich ganz schön beängstigend, weil die Krise in der Ukraine ist gleich weit weg wie Bregenz aus Wien und jeder tut so, als ob es uns nichts angehen würde. Und egal, ob wir jetzt Österreicher Land werden oder ob es die Europäische Union im Gesamten ist, wir machen alle gemeinsam in der Europäischen Union, also in den Mitgliedsländern, 7% der Weltbevölkerung aus und glauben immer noch, dass wir leider mit Tendenzen auch in Österreich durchkommen würden, wenn wir es allein versuchen. Und die Welt hat sich verändert in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich sehr massiv. Und ich glaube, im internationalen Wettbewerb, und da bin ich jetzt als Unternehmer natürlich gefordert, ist es eine Selbstverständlichkeit, global zu denken und doch lokal dann zu handeln.
Ich kann nur sagen, Graz, 19.45 Uhr, die Stimme hält, Kompliment. Herr Preuß, Sie sind für den ÖGB hier. Was ist für Sie das Entscheidende gewesen damals? Haben Sie den schon bewusst mitbekommen, den EU-Beitritt? Wie waren Ihre Gefühle damals? Können Sie sich da noch erinnern?
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, weil 1995 war ich 14 Jahre alt.
Die schauen alle so jung aus, ist ein Wahnsinn. Unglaublich.
Und 14-Jährige haben ganz besonders sich selbst im Fokus. Ja? Also man hat mit sich selber zum Kämpfen. Die EU selbst ist jetzt nicht unbedingt der Faktor gewesen, der mich brennend interessiert hat. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich dann im fortschreitenden Erwachsenwerden immer mehr in Kontakt zur EU gekommen bin. Auch dankenswerterweise mit der Gewerkschaftsjugend immer mehr die Möglichkeit hatte, auch zu reisen, Kontakte zu knüpfen. Und mein Eindruck ist es auch der, dass die nachfolgenden Generationen nicht nur diese Grenzen an den Grenzposten nicht mehr haben, sondern auch die Grenzen im Kopf automatisch nicht mehr vorhanden sind. Und das ist etwas, was man durchaus der Europäischen Union zugute führen kann. Mir macht nur die momentane Entwicklung gleichzeitig auch Sorgen, weil wenn man sich anschaut, die ganzen Protestbewegungen, die eben aufgrund von einem Populismus entstanden sind und jetzt auch nach Österreich dringen, die sind natürlich eine große Gefährdung für das gesamte Friedensprojekt aus meiner Sicht.
Vielen Dank für diese erste Runde, für diese wirklich persönlichen und auch sehr klugen Statements der jungen Menschen hier. Nicht mehr ganz so jungen Menschen, aber doch. Wie geht es Ihnen hier, wenn Sie neben diesen beiden Zeitzeugen sitzen, die diese Geschichte geprägt haben, die entscheidenden Schritte gesetzt haben, die Leadership bewiesen haben Manche meinen ja, das war das letzte große Ziel, das die Große Koalition in Österreich noch verwirklichen konnte. Ja. War es das? Ist das in den letzten 20 Jahren eigentlich da nichts mehr nachgekommen? War das das Größte, was zu erreichen war?
Jetzt geht es ein bisschen besser. Also ich habe sehr, sehr großen Respekt vor den Herren. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Mir ist das menschlich nicht so bewusst gewesen, nach den Erzählungen jetzt, ja, wie menschlich manche Dinge laufen. Ne? Und dass es wahrscheinlich dem einen oder anderen persönlichen Gespräch, bei uns Jungen wäre es wahrscheinlich an der Bar vielleicht, war es bei Ihnen auch so, vermute mal.
So wie gestern.
Ja. Dass es Entscheidungen gibt, wo jemand einen Weitblick beweist und sagt, ich lasse mich nicht davon aufhalten, was irgendjemand sagt, was sowieso nicht funktioniert. Das ist das, was mich persönlich in der Politik momentan sehr stört. 10 Dinge sind die Faktoren, die wir zu berücksichtigen haben. 1 oder 2 funktionieren vielleicht nicht und man haut das ganze Projekt über den Haufen und man setzt sich nicht zusammen und sagt, was wollen wir eigentlich erreichen. In dem Fall hat es jemand getan und hat gesagt, okay, wir wollen ein großes Friedensprojekt, vielleicht über die Sündertürtel Wirtschaft. Hat gut funktioniert. Anscheinend kann man die Leute mit solchen Argumenten doch noch vereinen. Und das ist aber gleichzeitig das, was mir jetzt in der Europäischen Union ein bisschen fehlt, dass man ein bisschen die Perspektive definiert, ja? Dass man sagt, was ist eigentlich das Ziel, wo wir in 20 Jahren sein möchten. Wir sind im Wettbewerb international, der ist nicht schwach und irgendwie wurschtelt man rum mit irgendwelchen Themen, wird medial hochgepusht oder auch nicht, aber da kommen Themen tatsächlich bei der Bevölkerung an, die keine Themen mehr sind. Und natürlich hat man dann das Problem, dass jemand sagt, wofür brauche ich die EU, wenn man, Entschuldigung, das Beispiel, aber die Gurkenkrümmung definiert. Ja. Und das ist schlicht und einfach unfair und es ist auch falsch, weil es teilweise falsch transportiert wird, aber wahrscheinlich auch ein bisschen ein Funk Wahrheit dran ist. Und deswegen habe ich noch viel mehr Respekt vor der Arbeit damals. Und es ist total wichtig, die Geschichten zu erzählen. Weil da kommt erst die Emotion rüber, wo die Leute verstehen, warum manche Dinge so sind, wie sie wirklich jetzt sind.
Bitte.
Nein, ich muss mich ein bisschen wehren.
Gegen das viele Lob?
Gegen Lob sich zu wehren ist töricht. Aber diese Meinung, das war die letzte große Tat der Großen Koalition, das ist in der Form nicht wirklich richtig. Ich meine, man kann natürlich arithmetisch sagen, es hat keinen zweiten EU-Beitritt gegeben und daher war es auch nicht notwendig. Aber insgesamt ist ja, wenn ich nur jetzt auf den Kollegen Fischler schaue, das ist ja nicht so, dass wir der EU beigetreten sind und das war's dann. Die ganze österreichische Landwirtschaft musste von Grund auf reformiert werden. Und die Landwirte, die waren ja am Anfang nicht, Zettelhaufen hin oder her, voll begeistert. Und die haben ja auch, als die Verhandler zurückkamen, haben sie gesagt, der Fischler hat uns nicht gut vertreten. Und ich habe dann immer sagen müssen, das war auch nicht seine Aufgabe, euch zu vertreten. Denn als Kommissar ist er ein Europapolitiker. Und als Europapolitiker muss im Fokus seines Interesses stehen, nicht die österreichische Landwirtschaft, sondern die europäische Landwirtschaft. Und wenn es gelingt, eine wettbewerbsfähige, sozial ausgewogene, mit allen Regionalaspekten und so weiter untermauerte Landwirtschaftspolitik zu betreiben, auf Europaebene, dann nützt das natürlich auch der heimischen Landwirtschaft. Aber zurück zu unserem Beitritt und zu unserer Mitgliedschaft, das mussten ja große Reformschritte gesetzt werden. Und ein anderes, wir haben sehr viel von der Industrie gesprochen und vorher schon. Und wir wissen und erinnern uns, und wahrscheinlich in der Steiermark im Besonderen, dass dieses permanente Ausgleichen der negativen Unternehmensergebnisse aus den öffentlichen Haushalten auf die Dauer nicht zu halten gewesen ist. Auf die Dauer nicht zu halten gewesen ist wegen der Wettbewerbsfähigkeit der Industrieunternehmungen, wegen der Kapitalausstattung, wegen letztendlich der vor der Tür stehenden EU-Regelungen. Also eine direkte Subvention eines defizitären österreichischen Unternehmens ist EU-widrig. Das gibt es nicht. Und da haben wir uns ja einstellen müssen. Und das waren einige bittere und harte Jahre, auch politisch. Also ich kann mich erinnern, die Obersteiermark, um im Bundesland zu bleiben, da hat es Leute gegeben, Namen sind die Würze des Gesprächs, also der Haider zum Beispiel, der hat gesagt, sperrt alles zu. Sein Parteifreund Busse hat gesagt, macht ein Museum daraus. Und ich bin hingekommen und hab gehört von den Arbeitern, die sollen jetzt so blöd reden, wir sollen schauen, dass wir überleben. Ich meine, das ist ja der Ton dort. Und das war zum Beispiel Donauwitz ein ganz komplexes Thema. Und ich glaube, es ist 2 Jahre oder noch länger gegangen, Erzberg hin und her, Flüssigphase, ja oder nein und so weiter. Dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, mit Güterwaggons flüssiges Erz von Linz nach Donauwitz zu bringen. Also das hätte sich schon über die Berge geschreckt, das Erz. Und dann ist sozusagen der Knopf aufgegangen und die Techniker haben gearbeitet an ihrem Produkt und heute ist es die Nummer 1 Schienenproduktion in der Welt. Und gemeinsam die Länge und die Biegsamkeit und die Schienenkopf und so weiter, dann kombiniert mit den Weichen. Aber man muss ja daran denken, wie viel Zeit da vergangen ist, wie viel Energie und auch wie viel Standfestigkeit, dass man dort nicht hingekommen ist und die haben gesagt, das ist alles ein Wahnsinn, was ihr da treibt, dass man hier nicht resigniert. Also das ist jetzt, kann man sagen, sowieso das tägliche Brot des Politikers. Wenn er das nicht aushält, dann ist eh fehl am Platz. Aber das sind lauter diese Restrukturierungen in der Industrie, in der Landwirtschaft, im Handel, die großen Ketten, das war alles nicht selbstverständlich. Denkt man ans Kreislersterben. Wie lange haben wir über das Kreislersterben geredet, angesichts der hereinströmenden Ketten? Und da gibt es wahrscheinlich noch mehr Beispiele. Oder Ferdinand Latziner Steuerreform. Das war die beste. Das ist unfair, wenn ich das gerade jetzt sage. Aber die beste Steuerreform in der Nachkriegsgeschichte. Und der Latziner ist zum Finanzminister des Jahres geworden. Das hat er großartig gemacht, aber auch nicht allein. Hat er mit seinem ÖVP gesponsen, mit dem Johannes Dietz, hingebracht gegen größte Widerstände. Aber es ist ihm auch gelungen, die Interessensvertretungen, die Sozialpartner einzubeziehen. Also kommt alles nicht von selber. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich da jetzt Werbung treibe für die politische Arbeit. Aber es gibt eh genug, die es anders sehen. Und das ist Reformarbeit erster Ordnung gewesen und war notwendig, auch unter den Verhältnissen EU-Mitglied zu werden.
Der Dr. Vanitzky hat mir unten auch gesagt, wie der Herr Fischler am Wort war, sagen Sie auch, dass er ein hervorragender Landwirtschaftsminister war und nicht nur EU-Kommissar. Herr Fischler, wenn Sie jetzt diese Wortmeldungen hören, auch von den jungen Menschen, würden Sie sagen, auch bei einigen Bedenken, die es gibt, aber im Wesentlichen Mission accomplished mit diesem Projekt?
Nein, das kann man so nicht sagen, sondern ich glaube, man muss da jetzt wirklich einmal auf den Unterschied hinweisen. Was ist also im Jahr 95 geschehen? Da war eine Entscheidung, da hat es am Ende hat's nur entweder Ja zur EU oder Nein zur EU gegeben. Da gibt es nichts dazwischen, da gibt es nicht 100 Facetten verschiedener Formen von EU-Beitritt. Ja? Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Das, was jetzt passieren muss, und das gilt sowohl für die EU als auch für die Mitgliedstaaten, als auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft in diesen Mitgliedstaaten, dieses Prinzip, das also von der römisch-katholischen Kirche kommt, ja, Ecclesia semper reformanda, ja, das gilt auch genauso für das politische Leben. Es ist nicht damit getan, dass wir sagen, so, Horuk, jetzt haben wir das zustande gebracht, Mission accomplished, jetzt lehnen wir uns zurück und für die nächsten 20 Jahre ist die Sache erledigt. Nein, und das ist ja das da insofern muss ich auch ein bisschen die jetzige Politik verteidigen, weil die haben eigentlich einen unangenehmeren Part, ja, weil für die ist es viel schwieriger, Highlights zu setzen. Sondern da ist also dieses zähe, tägliche Ringen um Kompromissen, das natürlich auch nicht Wunder, wie attraktiv in der Kommunikation dann dasteht. Aber trotzdem ist es notwendig und trotzdem muss es geschehen. Man könnte vielleicht manches ein bisschen anders machen und vor allem also auch mehr Dynamik entwickeln, das ist schon richtig. Das leben uns ja die Steirer zurzeit vor. Also das muss man ja doch auch einmal sagen, das ist ja jetzt ohne da irgendjemanden schön tun zu wollen, aber vergleichen Sie bitte auf einer objektiven Basis, stellen Sie sich Wissenschaftler an, die sollen also vergleichen, was die Reformleistung der Steiermark der letzten 5 Jahre ist und was also die Reformleistungen der anderen Bundesländer sind. Ja? Also es geht dann schon auch anders. Ja?
Und da ist ein bisschen zu wenig zur Zeit. Würden Sie das durchaus vergleichen auf Landesebene mit diesem Schritt, den Sie damals auf Bundesebene mit dem EU-Beitritt gesetzt haben?
Naja, das ist ein bisschen andere Dimension.
Ne? Ja, ist natürlich auf Landesebene, aber...
Weil wir da ja nicht allein für uns die Handelsmacht gehabt haben, sondern wir mussten ja also auch uns abstimmen mit denen in Brüssel. Ja? Also der EU-Beitritt ist ja ein doppelseitiges Ding. Was also hier in der Steiermark...
Und die Bedeutung fürs Land auf Landesebene gesehen?
Ja, für die Landesebene hat ökonomischen Dimensionen ausgedrückt, natürlich der EU-Beitritt mehr Bedeutung, das ist schon richtig. Ne? Aber was Aufwand anbetrifft und was Einsatz und was Kommunikation und was also Hingehen zu den Bürgern und sich mit denen auseinanderzusetzen anbetrifft, ist das durchaus vergleichbar mit dem, was also wir damals gemacht haben. Das würde ich schon so sehen.
Ich kann nur sagen, ja.
Okay, schließe mich an.
Vielleicht bitte. Vielleicht eine Frage an Sie beide. Warum glauben Sie, funktioniert das momentan in der Bundesregierung nicht oder entsteht zumindest der Eindruck, dass es nicht funktioniert?
Jetzt geht ein Ja nicht.
Ja, also es ist immer sehr riskant, weil da kommt man dann in ein schiefes Licht, weil man als früherer selber Mitbeteiligter dann jetzt also kluge Ratschläge für die Spätnachfolger, müssen wir ja schon bald sagen, erteilt. Ja. Daher halte ich mich da ein bisschen mit einer Beurteilung zurück. Aber einiges, glaube ich, ist beobachtbar. Ja. Was also sich zum Beispiel geändert hat, wie wir damals für die EU geworben haben, haben wir nicht unbedingt darauf Rücksicht genommen, ob das jeder Zeitung und jedem Medium passt oder nicht passt, sondern wir haben ausgehend von der Notwendigkeit und von der Wichtigkeit der Sache argumentiert. Das ist heutzutage manchmal ein bisschen anders, wie wir wissen. Und was also schon stimmt, ist, dass eigentlich damals, das war das allgemeine Gefühl bei allen Regierungsmitgliedern, dass also auch uns diese Nächte in Brüssel und alles, was da danach gekommen ist, uns schon in einer gewissen Weise zusammengeschweißt hat, muss man sagen. Und dass wir also nicht ständig überlegt haben, wie kann ich also jetzt also Regierung und Opposition gleichzeitig spielen. Ja.
Ich glaube, es ist noch ein anderer Unterschied, nämlich der, dass mit fortschreitender Integration es ja immer wieder vorkommt, dass die Solidarität der Mitgliedsländer dazu führen muss, dass man sich um ein oder zwei oder drei Länder kümmern muss, die Probleme haben, die andere Länder nicht haben. Also wird jetzt jeder wissen, dass ich nicht Deutschland gemeint habe, aber vielleicht Griechenland. Und ich bin dem nachgegangen, weil ich öfter mich in Griechenland aufhalte. Und habe dort gelernt, wenn man die Zahlen angeschaut, die Griechen haben über mehrere Jahre hindurch eine fantastische Ausgabefreudigkeit für Rüstungsgüter gehabt. Also jetzt kann man es mit Österreich nicht vergleichen, weil wir haben eine fantastische Unterentwicklung, aber die haben bis zu 5% des Bruttoinlandsprodukts für die Beschaffung von Panzern, Waffen und so weiter ausging. 5%, wahnsinnige Summe. Und ich habe dann einmal in einer Diskussion gesagt, ja, warum macht ihr das? Fühlt ihr euch so bedroht? Und dann haben sie gesagt, ja, wir fühlen uns bedroht. Von wem? Von der Türkei. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt habt ihr vielleicht einmal drüber nachgedacht, ihr seid NATO-Mitglieder und die Türkei ist auch ein NATO-Mitglied. Also was muss man sich da so fürchten? Und so weiter und so weiter. Aber in der Aufarbeitung dieser kolossalen Finanzkrise kommt man ja drauf, dass diese sehr überzogenen Beschaffungen von Verteidigungsgütern fast alle auf Kredit gekauft wurden. So, wo sind diese Güter hergekommen? Aus mittel- und westeuropäischen Industriestaaten. Wer hat die Exporte dieser Güter finanziert? Die Banken in den mittel- und westeuropäischen Industriestaaten. Wer leidet am meisten oder litt unter der Zahlungsunfähigkeit des griechischen Staates? Die Banken der mittel- und westeuropäischen Industriestaaten. Wenn dann der Rettungsschirm aufgespannt wurde, sind Milliarden gerollt, die aber nicht bei der griechischen Bevölkerung für Infrastruktur oder sonstige Investitionen angekommen sind, sondern wieder bei den finanzierenden Banken, dass denen nichts passiert. Und daher waren die mittel- und westeuropäischen Regierungen in den Mitgliedsländern natürlich interessiert daran, dass da nicht ein Finanzfiasko in den Herkunftsländern passiert. Also jetzt, wem erklärt man das, dass er es auch wirklich nicht nur versteht, zum Verstehen ist ja nicht so schwer, aber dass er akzeptiert, dass er einverstanden ist damit. Und daher ist das ganze Solidaritätsgewebe in einem Integrationsprozess natürlich ein unglaublich komplexes und ist in vieler Hinsicht ein innenpolitisches Thema. Weil erklären muss man ja den Rettungsschirm nicht den Leuten in Griechenland oder in Deutschland, sondern in unseren Freunden, den Österreichern oder halt anderen Mitgliedsländern. Also das ist sicherlich 20 Jahre zurück nicht vorgekommen oder nicht so vorgekommen. So ein anderes Beispiel, dass ich nicht zu lang bin, eines noch. Wir sind bekanntermaßen Importeure von fossilen Energieträgern. Und es wird seit Jahren schon darüber gesprochen, man soll insbesondere beim Gas die Abhängigkeit von Russland verringern, durch Alternativen ersetzen und so weiter. Dann kommt die Ukraine-Problematik dazu. Nämlich, dass russisches Gas durch die Ukraine durchgeleitet wird und die Russen, seit ich denken kann, den Ukrainern vorwerfen, dass sie ihnen Gas stehlen. Und das, was sie nicht stehlen, nicht bezahlen. Also es ist eine ziemlich schlimme Mischung. Daraufhin haben einige mitteleuropäische Ölimporteure sich zusammengetan, unter anderem die OMV, und haben einen Vertrag abgeschlossen für den Bau einer neuen Gaspipeline, der die Ukraine nicht berührt, um zumindest einem prekären Thema aus dem Weg zu gehen. Das Projekt ist bis heute nicht, es ist paraffiert worden, aber nicht rechtskräftig unterschrieben, bis heute nicht zustande gekommen. Den Vogel hat der Energiekommissar der EU abgeschossen, der Herr Oettinger, der nämlich laut geschrien hat und gesagt, die Österreicher dürfen das nicht machen, weil sie konterkarieren die Energiepolitik der EU. Sage ich drauf, es ist physikalisch noch nicht erfunden worden, dass man etwas konterkarieren kann, was gar nicht gibt. Ja, es gibt keine Energiepolitik der EU. In den ersten Phasen, jetzt schon langsam, wird einmal darüber nachgedacht, werden Papiere geschrieben und so weiter. Was das für die österreichischen Gasabnehmer bedeutet, es ist kein strenger Winter und die Speicher sind gefüllt, aber das wäre eine nachhaltige, mittel- bis langfristig verlässliche Versorgung mit Erdgas gewesen. Auch mit dem haben wir vor 20 Jahren dem oder Ähnlichem nichts zu tun gehabt. Also es sind schon sehr viele neue Aspekte und warum das jetzt bei den derzeitigen Regierungen anders ist, sie haben es, ich bin gefragt worden, wieso haben die keine berauschenden Erfolge? Ich habe gesagt, weil wir in keiner berauschenden Zeit leben. Es gibt hinter jeder Ecke steht ein Thema, ein Problem. Es ist die Massenarbeitslosigkeit, es ist die Energieversorgung, es ist das Flüchtlingsthema und so weiter. Und jetzt muss man ja, ich sage das insbesondere im Kreis junger Menschen, wir müssen uns sicherlich industriepolitisch etwas überlegen, dass folgende Tendenz zu Ende kommt, nämlich in Österreich ist es relativ teuer zu produzieren. Wir sind ein Hochlohnland, wir sind ein Hochsteuerland und wir sind jetzt, abgesehen von der PES bei den Energiepreisen, nicht gerade Schleuderer bei den Energiequellen. Fazit, etliche industrielle und gewerbliche Unternehmungen entschließen sich, Produktionsstandpunkte von Österreich wegzuverlegen. Bis hin sogar zu den USA. Man muss das sich genau überlegen und durchdenken, ob wir uns auf die Dauer leisten können und leisten wollen. Immer dann, wenn die Produktionskosten in Österreich für die betriebswirtschaftliche Kalkulation zu hoch sind, auszulagern. Oder ob wir nicht gefordert sind, in Kooperation mit der Wissenschaft, mit der Forschung und so weiter, Produkte zu entwickeln und dann letztendlich zu erzeugen, die größeren Wettbewerbsdruck aushalten. Die sind dann halt teurer, aber die werden trotzdem abgenommen, weil sie hochqualitativ sind und sind daher nicht so wie die Massenware, wo man nach Indien, China oder was auslagert, weil das dort eben so viel billiger produziert werden kann. Ich glaube, das ist etwas, was ich mit freundlicher Weise daran erinnert worden, dass ich der Älteste da bin, was sehr angenehm ist, weil da hat man gewisse Freiheiten. Das, was ich sozusagen als Vermächtnis, unter Anführungszeichen, den Jungen mitgeben würde, kämpft dafür, dass wir Innovationsführer werden. Dann haben wir sehr viel gewonnen, hätten wir.
Sie haben jetzt ein Idealbild mitbekommen vom Elder Statesman Franitzky. Was wäre denn so Ihr Wunschbild des Europas der Zukunft? Ich frage mal an, beim Herrn Neuper, bitte. Was fehlt, was müsste aus Ihrer Sicht noch kommen?
Also, ich kann mich da noch anschließen, ich habe das auch im EU-Wahlkampf so definiert. Ich würde mir wünschen, dass Europa zum Innovationsschaufenster der Welt wird. Wir müssen alles tun, dass die Produkte, die aus Europa kommen, top sind, die wirklich Nummer eins sind, die man will. Wir haben am Montag eine Diskussion in der Wirtschaftskammer, verschlafen wir die Zukunft, warum Facebook, Google und Co. nicht in Österreich ist. Da gibt es ganz klare Kriterien, warum das nicht so ist. Und da muss man sich bewegen. Das ist auch der Wunsch an die Politik oder vielleicht auch an uns, in dem Bereich wirklich lästig zu sein, weil junge Unternehmen, die gute Ideen haben, die vielleicht Finanzierungsprobleme haben, ja, die brauchen Lösungen. Und wenn sie es in Österreich nicht kriegen, sind die mittlerweile so flexibel, dass sie das genauso gut irgendwo anders machen können und mit einem Umfeld, wo sie unterstützt. Und ich kenne leider sehr viele Investoren, die sagen, warum soll ich in einem Umfeld investieren, das man es nur kompliziert macht, die Idee überhaupt umzusetzen, wenn ich 2 Jahre brauche, bis ich die Genehmigungen durch habe. So wird Europa keine Wettbewerbe gewinnen.
Herr Preuß, wie sieht das die junge Gewerkschaft?
Ja, Wünsche an die Zukunft haben wir natürlich viele. Eines davon ist, und der Kommissar Fischler hat es angesprochen, hin zu einem sozialen Europa natürlich auch, ja, zu sagen, mit Arbeitslosigkeit zu senken, das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die wir auch zu bekämpfen haben. Damit einhergehend natürlich auch Armut zu bekämpfen. Wir werden morgen in der Arbeiterkammer zum Thema Armut eine große Veranstaltung haben. Und gleichzeitig natürlich auch den Menschen Perspektive zu geben, Perspektive, europäische Perspektive zu geben, Perspektive für eine Zukunft zu geben, dass sie sich mit einer Beschäftigung, mit einem Einkommen und auch mit einem Blick in die Zukunft, der auch Sicherheit bedeutet, auch in Zukunft etwas aufbauen können und damit auch gleichzeitig wieder Vertrauen zu schaffen. Vertrauen in ein europäisches Projekt, das, wie ich selbst glaube, sehr gut läuft, wenn man es aus der Perspektive eines Friedensprojekts sieht. Vertrauen in die Politik auch und damit auch Vertrauen in eine gute Zukunft.
Herr Freiberger, im Sinne der Abwechslung der Standpunkte, dann der Herr Trabi und dann die Frau Hofer.
Ja, ich glaube, dass das Thema Innovation sicher ein zentrales Thema sein wird. Das wird auch wahrscheinlich sogar in diesem Kreis jeder unterschreiben. Da gibt es, denke ich, keine Zweifel. Ein anderes Thema, das glaube ich schon auch wichtig ist, ist, dass jetzt auch als Wunsch an die neue Europäische Kommission ist, dass sich die Kommission, wie sie ja schon festgestellt hat, sich um das Thema Arbeitslosigkeit und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wirklich kümmert. Da gibt es auch irgendwie die Festlegung einer Strategie in Richtung Reindustrialisierung von Europa. Und da dreht sich es nicht nur um Innovation, weil das allein wird möglicherweise nicht ausreichen, sondern da geht es auch um Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa und Wiederherstellung des Vertrauens in den Industriestandort Europa. Und ich denke, da haben wir schon noch einiges zu tun, wenn wir daran denken, dass wir gerade jetzt beispielsweise an der südlichen Peripherie von Europa um die 50% Jugendarbeitslosigkeit haben und diese Jugendarbeitslosigkeit in vielen Fällen mit rigider Arbeitsgesetzgebung, aber auch natürlich mit falschen Schwerpunkten in der Bildung zusammenhängt, dann denke ich, dass man da einige Hebel hat und dass da speziell auch die Kommission selbstbewusst sein muss und dann auch entsprechende Schritte einer weiteren Integration in die Wege leiten muss.
Herr Trabi, ist diese enorme Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen Ländern auch das Kernthema, das die EU lösen muss aus Ihrer Sicht?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als mit Erwerbslose oder ins Erwerbsleben einzusteigen mit einer Arbeitslosigkeit. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was jemandem passieren kann. Ich glaube aber auch, dass wir soziale und ökonomische Investitionen machen müssen. Insofern in Richtung Bildungseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, aber auch erneuerbare Energie, wo man vielleicht ein bisschen diesen Fiskalpakt ein bisschen leichter schnüren kann und das vielleicht nicht mit ins Defizit gerechnet wird. Ich glaube, das ist auch ein Zugang, der auch Arbeitsplätze schafft, beziehungsweise auch wieder den Wirtschaftsmotor ein bisschen ankurbelt. Was, glaube ich, aber am wichtigsten ist, ich war heute in einer Berufsschule in Graz, Personen zwischen 15 und 19, ich glaube, wir müssen die Europäische Union, die EU selbst, einfach viel mehr wieder unter die Menschen eigentlich bringen. Alle gemeinsam, wir haben vorher ein bisschen geredet, ich glaube, da bedarf es einen Schulterschluss der Sozialpartner der Politik, dass man einfach sagt, es muss mehr unter die Menschen kommen, man muss den Leuten auch viel, viel mehr sagen, was das Gute an der EU ist und nicht immer nur sagen, dort oben in Brüssel passierte nichts und ich bin gegen alles, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da zusammenhält, auch gemeinsam in der Steiermark, aber auch österreichweit, um auch Tendenzen, die man ja, der Klaus auch schon gesagt hat, auch entgegenzuwirken.
Frau Hofer, was steht auf Ihrem Wunschzettel für die EU der Zukunft? Vor der Dame, dann lassen wir zuerst die Dame, glaube ich, sprechen. Ich glaube, das wäre schon in Ordnung, oder? Ja? Nein, lassen wir die Dame zuerst und dann Publikumsdiskussion können wir dann nach kurz machen. Es gibt auch darunter eine Möglichkeit, dann noch mit den Diskutanten zu reden. Aber bitte die Dame, so höflich werden wir sein.
Auch ich kann daran anschließen. Also ich glaube auch, Europa muss ein Europa der Bürger werden. Europa muss näher an den Bürgern sein. Wir müssen dem Friseur ums Eck, der Mechanikerin im Ort erklären, näher bringen, wieso sie Europäerin ist, was sie von Europa hat, dass sie Europäerin oder dass er Europäer ist. Die da in Brüssel, die sind so weit weg. Ich komme selbst sehr viel in der Steiermark und auch in Österreich herum. Wenn man in peripheren Regionen in der Steiermark unterwegs ist, dann sind die da in Graz schon weit weg. Und die da in Wien sind noch weiter weg. Und die da in Brüssel kann man sich nicht mehr vorstellen. Und die da in Brüssel machen dann Verordnungen und Gesetze und lauter Blödsinnigkeiten. Und das kommt dann bei den Menschen an. Und dann wäre es schade um dieses Friedensprojekt, schade um dieses gemeinsame Projekt. Ich glaube aber auch, Europa muss sich wieder neu erfinden. Europa hat so eine tolle Geschichte und manchmal habe ich das Gefühl, wir wollen mehr Amerikaner werden. Wir wollen die bessere USA werden. Wir wollen das bessere China werden. Dabei haben wir als Europäer eine Geschichte. Wir haben unsere Wurzeln. Wir haben aus unseren Fehlern mittlerweile gelernt. Und ich glaube, dessen sollte man sich wieder besinnen, weil oft ist ja doch wirklich in der Wurzel oder in den eigenen Wurzeln der Schlüssel zum Erfolg Und ich glaube, das sollte man nicht aufgeben, sondern das sollte man kultivieren. Und zum Dritten glaube ich, wir haben in der ganzen EU, am ganzen Kontinent, verschiedene Menschen mit verschiedenen Stärken und mit verschiedenen Chancen. Und das sollte man auch nutzen. Wir könnten uns von den Spaniern abschauen, dass das Siesta manchmal ganz gemütlich ist. Wir können uns aber auch von den Deutschen die Pünktlichkeit abschauen. Und so werden wir uns wahrscheinlich von jedem Land was abschauen können. Und das Motto der EU ist ja in Vielfalt vereint. Und diese Vielfalt soll man leben und kultivieren. Und das würde ich mir wünschen.
Herzlichen Dank. Das wäre jetzt an und für sich auch ein wunderbares Schlusswort gewesen. Und der Applaus spricht auch dafür. Aber wir wollen das hier nicht abwürgen. Wenn es diese eine Frage geben soll, die da hinten gestellt werden soll, soll es sein, sonst kann man sie auch unten dann im gemütlichen Teil des heutigen Abends stellen. Ist das für Sie in Ordnung? Bitte aber wirklich als Frage formulieren und nicht als Co-Statement. Bitte sehr.
Mein Name ist, hört man es gut, ja, Maximilian Wusche und ich bin EU-Referent in der Steirischen Landesschülervertretung. Und da ist jetzt so oft gefallen, wir müssen es das unter die Menschen bringen, die EU. Und wir, das ist genau unser Ziel. Wir haben Ende November, Anfang Dezember eine EU-Umfrage gemacht mit 2300 Teilnehmern. Wir planen für den 25. Februar den Jugendkongress für Europa in den Kammersälen mit 800 Teilnehmern. Und jetzt ist Mai eben, und ich möchte zu allen Leuten sagen, meine Bitte, wenn es möglich ist, das irgendwie zu unterstützen, Herr Fischler, Herr Franitzky, Herr Woves, Herr Buchmann, das ist sowas, genau das ist der Knackpunkt, wie wir es unter die Leute bringen und wie wir die EU bekannter machen und weiterbringen und zu dem machen, was es sein soll. Ein super Projekt. Und ich würde es gerne vor allen Menschen sagen, bitte unterstützen Sie es. Ich würde nachher da gerne zu Ihnen kommen.
Das war auch ein würdiger Schlusspunkt für diese Veranstaltung. Das Europareferat des Landes lädt jetzt zu einem kleinen Umtrunk ins Café Luise. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch bedanken bei der Frau Heidi Zikulnik, beim Herrn Börger und beim Herrn Miedl für die Vorbereitung dieser Veranstaltung und die Organisation. Herzlichen Dank. Danke auch an Sie für die Aufmerksamkeit und danke an die Diskutanten hier am Podium. Es war, glaube ich, ein sehr spannender Abend. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Danke sehr.